Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie werde ich reich? Diese Frage, die beschäftigt viele Menschen auf Schritt und Tritt und davon lebt eine ganze Industrie, angefangen von den Lottogesellschaften über Spielbanken bis hin zu diesen vielversprechenden Angeboten, die da auf dem Handy aufploppen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen in kurzer Zeit verdoppeln. Aber wer reich werden möchte, der kann auch wieder arm werden. Und wahrscheinlich haben Sie alle schon solche Geschichten gehört von verarmten Lottogewinnern. 1956 gewann Walter K. 500.000 D-Mark beim Berliner Zahlenlotto. Und das war damals eine richtig große Summe. Vor allem für einen Mann, der bisher mit Bürsten und mit Schnürsenkeln gehandelt hat. Und was macht Walter K. mit dem vielen Geld? Also er kauft ein Haus, er kauft mehrere Autos, er heiratet seine Freundin, er veranstaltet ein riesiges Fest für seine Freunde. Und dann verteilt er auch etwas Geld in seiner Umgebung an bedürftige Menschen. Und dann macht er ein Hotel auf. Aber das Hotel, das lief ganz schlecht. Es wurde ihm dann die Konzession sogar entzogen. Und dann hängt er ein Schild außen an dem Hotel an die Tür, wegen Reichtum geschlossen. Das Ende vom Lied, Walter K. hat noch einmal einen Lottogewinn gemacht. Und trotzdem hat er später sogar mit seiner Ehefrau in einer obdachlosen Unterkunft gelebt und er hat wieder gearbeitet als Hausierer. Erst arm, dann reich, dann wieder arm, so geht es manchmal bei uns Menschen. Und doch leben wir eben genau in so einer Welt, wo viele Menschen danach streben, nach Besitz, nach Wohlstand, nach Sicherheit, Geld, viel Geld, ganz viel Geld, das scheint doch all das zu gewähren. Wenn ich eben nicht mehr jeden Euro umdrehen muss, wenn ich einfach mir das gönnen kann, das, was mir einfach gerade so in den Sinn kommt. Endlich mal die Träume verwirklichen, ohne drüber nachdenken, ob ich sonst noch Geld für was anderes brauche. Einfach mal spontan eine Weltreise machen. Ich bin dann mal weg das nächste halbe Jahr. Einfach ein noch größeres Haus kaufen. Der Tochter ein eigenes Pferd. Nicht aus Holz, sondern aus Pferd. Haben wir gestern gelernt. Und dem Sohn einen Sportwagen oder was auch immer. Und umgekehrt, freiwillig arm werden, da gibt es natürlich auch Beispiele, klar, natürlich die ganz berühmten Beispiele, eine Mutter Teresa oder Missionare, die alles aufgeben, die irgendwo in den Dschungel gehen, das gibt es auch, aber das ist nicht so sehr verbreitet. Und der Apostel Paulus, der sagt, es gibt aber ein ganz, ganz großes Beispiel, wo einer Reichtum aufgegeben hat und das schreibt am 2. Korintherbrief, im Kapitel 8, Vers 9. Deshalb, Paulus, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und dieser Vers, der stammt aus einem Zusammenhang, wo der Apostel um finanzielle Unterstützung sucht, für die verarmten Christen, für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Er macht da so eine Sammlung und in diesem Zusammenhang schreibt er diesen Vers. Und da stellt er Jesus vor Augen und sagt, schaut mal, Jesus, der war reich und er ist für euch ganz arm geworden. Jesus reich? Da fragt man sich, war Jesus reich? Der hat doch in einer einfachen Handwerkerfamilie gelebt. Der hatte eine Menge Geschwister, wie wir aus der Bibel wissen. War der reich? Und als er dann loszog und gepredigt hat, da musste er gar nicht viel aufgeben, denn er hatte nicht viel. Aber der Paulus meint das natürlich anders. Er sagt klar, Jesus war reich, als er noch beim Vater im Himmel war. In seiner himmlischen Herrlichkeit, da war der Reichtum. Und das hat er aufgegeben. Und das wird ja auch so schön ausgedrückt, eben auch in diesem Lied, Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. Er verließ den Himmel, wurde Mensch, genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür. Wir werden das Lied nachher miteinander singen. Und was wir von Jesus geschenkt bekommen, davon redet dann der Paulus im zweiten Satzteil, wenn er sagt, obwohl er reich ist, wurde er arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wie ist das zu verstehen? Also die meisten Religionen, die stellen sich Gott oder ihre Götter als unglaublich reich vor. Viel reicher als noch Steve Jobs oder Jeff Bezos oder wie die ganzen Leute alle heißen, die ganz Reichen in unserer Zeit, ganz, ganz reich, viel reicher wie alle Ölscheichs zusammen. Und diese Vorstellung, die gibt es natürlich auch bei uns, die gibt es auch im Judentum und auch im Christentum. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt uns vorstellen, Gott sitzt da irgendwo auf irgendwelchen Goldvorräten oder irgendwelchen Milliarden von Euro, hunderttausende Goldbarren, sondern es ist ein Reichtum, den wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Ein paar Hinweise gibt uns die Bibel. Denn wenn wir uns vorstellen, dass Jesus der Schöpfer ist des Universums, dann heißt, dann gehören ihm nicht nur Ländereien, dann gehören ihm nicht nur prächtige Badeinseln, nicht nur ein paar Sterne, sondern der ganze Kosmos. Und seine Reichtum besteht darin, dass er durch nichts und niemand begrenzt wird. Er weiß alles, er kennt alles, er ist überall. Er ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Er ist unsterblich. Er ist umgeben von einer Herrlichkeit, von einer Reinheit, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Er steht im Mittelpunkt und sein Wille wird hundertprozentig respektiert und umgesetzt und. Er ist reich. Und die Bibel, der ist es klar, und das ist übrigens auch in vielen Religionen, ist irgendwo klar, zwischen dem reichen Gott und uns Menschen, da besteht ein unglaublich großer Abstand, ein immens großer Abstand. Wir sind getrennt, die Beziehung ist abgebrochen, die Kommunikation, sie ist zerstört. Und das heißt auf der einen Seite Gott, der Reichtum, er herrscht in Ewigkeit, in Herrlichkeit. Auf der anderen Seite der Mensch in der Armut, mit dem Leid und Vergänglichkeit. Und wenn Paulus schreibt, dass Jesus arm wird, dann geschieht genau das, was nämlich eigentlich für einen religiösen Menschen unvorstellbar ist. Nämlich unvorstellbar, dass der reiche Gott, dass der das freiwillig hinter sich lässt. Dass der von dort weggeht, von dieser Heiligkeit und Reinheit und Fülle und von dieser Macht, dass er da weggeht zu uns Menschen auf diese Welt. Dass er eben nicht nur ein paar schöne Worte sendet, ein paar Worte der Solidarität wie in Allah, dass er nicht einfach da sitzt, lächelt wie Buddha, mitleidsvoll, sondern dass er wirklich den Reichtum verlässt, dass er in die Welt kommt, nach Bethlehem kommt in diese Welt. Und wenn Paulus redet, dass Jesus arm wurde um unseretwillen, dann meint er nicht nur, dass Jesus besitzlos war, dass er kein festes Haus und Zuhause hatte, sondern er möchte uns deutlich machen, dass da noch viel mehr dahinter steckt, indem er einer von uns wird. Er lebt nämlich jetzt in dieser Welt unter lebensfeindlichen Bedingungen. Er lebt in einer Welt, die geprägt ist von Leid und Krieg und Tod, von Gottfeindlichkeit, so wird er arm. Und das heißt, sein Weg, er führt aus dem Licht, aus einer unbeschreiblichen Herrlichkeit, führt er herunter in eine Finsternis, in eine Dunkelheit in dieser Welt. Und die war damals auch schon so dunkel und so finster, wie sie heute ist. Er geht den Weg von der Unsterblichkeit geht er in die Sterblichkeit. Und den Leib, den er hatte, als er da als Kind geboren wird und nachher herangewachsen, dieser Leib war ein menschlicher Leib. Das war nicht irgendein Engelsleib. Das war ein menschlicher Leib. Das heißt, ein normaler Leib, der hat Hunger gespürt, er hat Durst empfunden, er hat gewusst, was Krankheit heißt, er hat gewusst, was Schmerzen sind, ja, bis hin, dass er dann sogar am Kreuz gestorben ist. Und er hat den Weg begangen von einer heilen, absolut heilen Welt in eine unheile Welt. Und weder damals noch heute ist die Welt heil. Denn die heile Welt, die liegt vor uns. Aber wenn wir etwas von Gottes neuer Welt wissen, dann wissen wir, diese Welt dort bei Gott, bei Jesus, das ist die heile Welt. Das ist die Welt, wo alles in Ordnung ist, wo nichts zerstört ist, nichts zerbrochen, nichts nur teilweise gut, nichts kaputt, nichts irgendwie, was zerstört wird oder mangelhaft, sondern es ist perfekt. Und Jesus, er verlässt die perfekte Umgebung, die perfekte Welt und kommt in die kaputte Welt, nämlich um uns zu helfen, um uns heil zu machen, um uns zu retten, um uns zu Hause zu bringen. Er wählt den Weg von einer Welt, in der Gott geehrt wird, in eine Welt, in der Gott abgelehnt wird. Denn wenn etwas typisch ist für den Himmel, dann ist im Himmel eins klar, dass dort der Wille Gottes geschieht. Und deswegen beten wir ja auch im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel geschieht er immer. Aber wir beten, dass er auch auf Erden geschieht. Seine Armut hat sich aber noch weiter gesteigert, denn kaum war er auf dieser Welt, kaum war er geboren, da mussten die Eltern mit ihm vor dem Kindermörder Herodes ins Ausland fliehen. Und dann später trat Jesus auf in der Öffentlichkeit, zog umher als Wanderprediger, ohne festes Zuhause und ganz schnell, schon nach 3 Jahren, wird er immer mehr verspottet, bedroht, verfolgt, bekommt den Hass der Welt zu spüren und sogar inmitten seiner Freunde, sogar inmitten seiner Anhänger war Jesus ein Einsamer. Als er im Garten Gethsemane war und gerungen hat, alle anderen sind eingeschlafen. Und dann kommt es, immer noch diese Steigerung, dann kommt es, dass er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Leidenskelch an mir vorbeigehen, aber nicht wie ich will, wie du willst. Und dann wusste Jesus, dieser Tod wird ein ganz abscheulicher Tod, ein verfluchter Tod. Ein Tod, in dem er das ganze Nein Gottes über die Sünde dieser Welt ausbaden muss. Und all das, warum dieses Loslassen dieser Herrlichkeit, dieses Reichtums, alles in diese Welt herabsteigen, nicht weil es ihm im Himmel langweilig war. Nicht, weil er gedacht hat, ich will auch mal fühlen, wie das so ist als Mensch, wie sich das anfühlt, sondern nur deswegen, weil er sagt, ich möchte die Menschen zurücklieben, zurückbringen. Ich möchte die Beziehung heilen zwischen euch und dem Vater. Und das ist unglaublich, dass Gott sich nach uns Menschen sehnt. Dieser Reiche, dieser Herrliche, dieser große Gott, der bräuchte uns ja gar nicht. Aber er sehnt sich nach uns, er sehnt sich nach ihnen, er sehnt sich nach dir. Und das ist unglaublich. Gott möchte Freundschaft schließen. Der Chef des Universums, er bietet dir, er bietet ihnen das Du an. Kann man sich das vorstellen? Eigentlich nicht. Und weil uns das eigentlich gar nicht so einfach fällt, es uns vorstellen, der große, reiche, mächtige Gott bietet uns das Du an, weil wir es nicht vorstellen können, deswegen kommt Gott in menschlicher Person auf diese Welt. Weil wir nämlich eigentlich sonst in unseren Vorstellungen und Ideen gefangen sind. In unseren Vorstellungen und Spekulationen über Gott. Die einen sagen, Gott ist es gar keine Person, Gott ist irgendein Prinzip. Die anderen sagen, Gott ist eine höhere Macht, der Urgrund des Seins, eine kosmische Energie. Die anderen sagen, Gott ist überall oder nirgends. Und Gott will, dass Schluss ist mit diesen Vermutungen. Auch mit diesen Vermutungen, so ein abstrakter, so ein ferner, ungreiflicher Gott, den es gar nicht juckt, was uns hier leiden. Der irgendwo in der fernen quasi Galaxie thront, den das gar nicht juckt, was wir hier durchmachen. Und ihr Lieben, das wissen wir doch alle, so ein Gott würde uns nur wenig helfen. Was braucht jemand, der seine Arbeitsstelle verloren hat, wenn jemand nicht mehr weiß, wie er seine Raten zahlen soll? Was braucht jemand, den der Ehepartner verlassen hat, der nicht mehr weiß, wie er Weihnachten über die Runden kommen soll? Was braucht jemand, der unter einer schweren Krankheit leidet und der nicht weiß, was kommt im neuen Jahr auf mich zu? Was braucht jemand, der merkt, Ich habe richtig große Fehler gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und kein noch so teures Weihnachtsgeschenk kann das aufwiegen. Jedenfalls braucht er keinen Gott, der irgendwo auf einem fernen Stern lebt, der keine Ahnung hat von menschlichen Problemen, sondern wir brauchen einen, der uns nahe kommt, einer, der uns versteht, einen, mit dem wir reden können, einen, mit dem wir rechnen können, einen, der uns versteht und mit uns leidet. Und das ist genau Weihnachten. Da zeigt sich, Gott wird nahbar, Gott zeigt sich ansprechbar. Und damit keiner vor diesem Gott, diesem großen, mächtigen Gott Angst haben muss, deswegen fängt es so klein an, ganz menschlich. Und dann setzt Paulus ja noch eins drauf und sagt, Gott wurde arm, damit ihr durch die Armut reich werdet. Und da kommt jetzt der Wechsel. Wir haben gesprochen über das, Jesus verlässt den Reichtum. Aber jetzt ist ja die Frage, was heißt es für uns? Warum aus arm reich? Das heißt, Jesus tauscht die Plätze. Martin Luther und viele andere haben immer wieder gesprochen von diesem Wechsel, an diesem großen Wechsel. Wie soll man sich das vorstellen? Und ich versuche das mal mit dem Kartenspiel UNO zu illustrieren. Viele von euch kennen UNO und das Ziel dieses Kartenspieles ist es ja, dass ich so schnell wie möglich meine Karten loswerde. Das gelingt, wenn ich gute Karten habe, dann kann ich jedes Mal quasi da ablegen. Wenn ich nicht ablegen kann, dann muss ich aufnehmen eine Karte vom Stapel und je mehr Karten ich dann aufnehmen muss und je mehr meine Karten sind, umso schlechter meine Gewinnchance. Wenn ich also so ein schlechtes Blatt habe, dann ist meine einzige Chance in diesem Spiel eigentlich nur noch ein besonderer Spielzug, nämlich der Spielzug, wenn ich meine Karten mit dem Nachbarmann tauschen kann. Und dann hat der hoffentlich ein viel besseres Blatt wie ich. Und dieser Spielzug, das ist die einzige Gewinnchance in einem schlechten UNO-Spiel, aber es ist die einzige Gewinnchance in unserem Leben. Denn da geht es nicht um Karten, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Dass ich das weggeben darf, was ich quasi angesammelt habe. Diese Riesenmengen an Sorgen, diese Ängste, meine Schuld. Und dass ich das alles quasi an Jesus abgebe, und von ihm die Karte bekomme, ewiges Leben. Und der Spielnachbar Jesus, der hat jetzt meine Karten. Und der bekommt all die Karten von mir und mit diesen Karten verliert er. Mit diesen Karten geht er ans Kreuz. Und das ist mit diesem Satz gemeint. Christus wird arm, damit ich reich werde. Jesus verliert für mich. Er nimmt nicht nur den schwarzen Peter, sondern er nimmt alle Bosheiten, alle Schlechte, alle Sünde, alles auf sich und er stellt sich für mich unter das heilige Gericht Gottes über die Sünde. Er nimmt den Fluch auf sich, was mich beschwert und verzweifeln lässt. Ich darf das abgeben. Und das ist es. Wir können zu Jesus das einfach ihm das abgeben und sagen, Jesus, danke, dass du für mich arm geworden bist. Und ich gebe dir all das in meinem Leben, was ich da angehäuft hat. Ich lege dir das hin und vergib mir meine Schuld und gib mir deinen Frieden und gib mir dieses Leben. Und so dürfen wir unseren erbärmlichen Reichtum, unser armseliges Unvermögen abgeben, uns neu beschenken lassen mit dem höchsten Gut, das es gibt und das ist Friede. Friede ist eine untrügliche Gewissheit. Die untrügliche Gewissheit, trotz meiner Defizite, trotz meiner Mängel, ich habe mehr als genug. Ich habe nämlich Jesus. Und wenn Sie nicht wissen, was Sie sagen sollen, dann sagen Sie einfach Jesus. Nur Jesus. Und packen Sie alles rein, was Sie auf dem Herzen haben. Jesus. Jesus, hilf mir. Jesus, erbarm dich. Jesus, hilf mir. In der Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und wenn Sie heute Ihr Herz an Jesus verlieren, dann haben Sie gewonnen. Und dann sind Sie reich in Zeit und Ewigkeit. Und alle Reichen sagen Amen.